So, hallo. Und vor dem Podcast Spielmacher, produziert von 360 Media mit Niklas Süle, gibt's noch eine Info. So schnelllebig ist der Fußball dann auch, leider. Wir haben ja das Gespräch aufgezeichnet mit Niki vor dem Testspiel gegen Juventus Turin und leider hat er sich verletzt. Es war ein sehr gutes, reflektiertes Gespräch, er hat sich geöffnet, hat über all das gesprochen, was ihn begleitet hat, was er tun will mit dem BVB in dieser Saison, welche Chancen er sich ausrechnet, auch bei Julian Nagelsmann. Das alles ist jetzt ein paar Wochen verschoben. Es stimmt immer noch, aber eben nicht sofort. Dieses Gespräch, und das haben wir auch mit Niki Süle so gesprochen, wollen wir aber trotzdem ausstrahlen, weil wir finden, dass es hören und sehenswert ist. Und ja, jetzt geht's los.
Spielmacher. 360 Grad. Fußball von allen Seiten. Der Podcast mit Sebastian Hellmann und 360 Media.
Herzlich willkommen zu Spielmacher. Fußball von allen Seiten von 360 Media mit Sebastian Hellmann, das bin ich. Und es geht weiter, die neue Saison startet und es ist heute Folge 50 plus 1. Und weil wir weiterhin neugierig sind auf Fußballmenschen, die auf dem Feld stehen und daneben und auf deren Geschichten, gibt es jetzt alle 14 Tage wieder eine neue Folge von Spielmacher. Und wenn Sie das heute hören, ist es wahrscheinlich so, dass in 2 Tagen das erste große Spiel ist mit dem Supercup und in 8 Tagen die Fußballsaison, die Bundesliga-Saison startet.
Wir sind dem BVB hinterhergereist und haben einen Gast, von dem der Trainer sagt, also sein Trainer, Niko Kovac, einer der besten Innenverteidiger Deutschlands.
Niklas Niki Süle, herzlich willkommen.
Hallo, grüß dich, Sebastian.
Schön, dass du da bist. Stimmt das, was der Niko Kovac sagt?
Ich habe das nicht mitbekommen, dass er es gesagt hat, aber das ist natürlich eine interessante Aussage, muss man schon sagen.
Er hat das auf der PK mal gesagt, war ganz, ganz voller Stolz, voller Überzeugung. Kennst ihn ja ein bisschen länger schon.
Wir haben eine ganz erfolgreiche Zeit bei Bayern zusammen gehabt. Ich glaube, dass ich auch in den 2 Jahren unter ihm bei Bayern schon mit meine beste Phase in der Karriere hatte. Jetzt mittlerweile, klar, jetzt waren 2, 3 Jahre ein bisschen schwierig, war jetzt nicht immer alles so gelaufen, wie ich es mir persönlich gewünscht habe. Aber ich glaube, wenn ich 100% fit bin, wenn ich ein Stück weit auch Vertrauen habe vom Verein und von meinem Trainer, dass ich schon in der Lage bin, noch guten Fußball zu spielen.
Du machst ja wirklich wenig Interviews und längere Interviews schon mal noch weniger. Warum ist das so? Und muss ich mich richtig anstrengen, damit wir heute ein langes Interview
machen? Nee, wir hatten noch eine super Begrüßung, du und ich. Ich bin nicht so der Typ, der jetzt da immer alles preisgeben muss. Hab mich da auch schon vor ein paar Jahren relativ klar dazu entschieden, auch nicht auf Social Media oder so vertreten zu sein. Bin einfach nicht jetzt der da immer sein Gesicht überall reinhalten muss. Ich glaube, wenn ich mal was sage, dann ist da schon eine Message dahinter oder gut durchdacht, weil das einfach auch zum Job dazu gehört, das ist ganz klar. Aber ich finde eher so Talks, wie wir die jetzt heute machen, finde ich interessanter, wo man mal vielleicht ein bisschen länger Zeit hat, wo man sich übereinander ein bisschen austauscht und vielleicht das eine oder andere mit einer coolen Frage beantworten kann, was jetzt in so kürzeren Interviews nicht möglich wäre.
Jetzt setzt du mich natürlich brutal unter
Druck. Ja, das wollte ich jetzt auch nicht.
Coole Fragen. Ja, ich bemühe mich wirklich um gute Fragen. Aber hast du Respekt davor, dass das dann irgendwie falsch rüberkommt, weil es eben so kurz ist, dass es falsch interpretiert wird, dass du dann am nächsten Tag irgendwie dich falsch zitierst oder falsch verstanden fühlst?
Nee, das ist jetzt eigentlich gar nicht. Wenn ich was mache, gern ehrlich und authentisch sein möchte und nicht irgendwie was sagen möchte, dass ich irgendeinem gefall und deswegen auch ausgewählt und gut durchdacht mit guten Leuten, mit denen ich ein gutes Gefühl habe. Ich habe bei dir ein gutes Gefühl. Deswegen überhaupt keinen Druck.
Noch?
Kritische Fragen gehören auch dazu. Ich glaube, brauche ich dir auch nicht erzählen, dass es in meiner Karriere schon die ein oder andere Schlagzeile gab oder Sachen, aber ich bin da wirklich tiefenentspannt und freue mich jetzt auf den Talk mit dir.
Wir blicken natürlich vor allem voraus, was alles kommt. Natürlich auch ein bisschen zurück, das ist ja klar. Deswegen sage ich denen, die es sehen oder hören, kurz, wo wir sind. Also wir haben euch ja so ein bisschen jetzt in der Vorbereitung begleitet. Deswegen, ihr seid in den Bergen, der Mäusebus hat, wir haben extra mal geguckt, was es für ein Tier ist, guckt dir über die Schulter und ist aber nicht mehr in der Lage, dich irgendwie zu beißen oder zu kneifen, wie auch immer. Was du alles gemacht hast, also 5-mal Deutscher Meister, du hast die Champions League gewonnen, den Pokal sowieso, Club WM und den UEFA Supercup, alles mit den Bayern. Das ist schon echt viel, das sind viele Titel.
Jetzt denken natürlich die Dortmunder Fans, mit den Dortmundern wäre ja auch mal ganz schön. Mhm. Ist das ein Traum von dir? Der war ja, ihr wart ja zweimal kurz davor. Kannst du den, die es hören und die mit den Dortmundern halten, denen ein gutes Gefühl geben?
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, das war auch ein Mitgrund damals, dass ich das so interessant fand, diesen Wechsel von Bayern zu Dortmund, weil ich mit Bayern das Glück hatte, wirklich ein paar Titel zu holen. Viel mehr ging jetzt auch nicht mehr im Vereinsfußball. Und für mich, gerade mit dem ersten Jahr, wo wir die Meisterschaft am letzten Spieltag leider nicht geholt haben, wäre natürlich ein Vollbrett gewesen für mich, da so einen Wechsel hinzulegen und dann direkt mit Dortmund Meister zu werden. Das ist ein absolutes Ziel von mir jetzt noch dieses Jahr. Ja, habe ich ein sehr gutes Gefühl auch irgendwie, wenn ich mir gerade die Jungs anschaue im Trainingslager, was für eine Truppe wir sind, dass wir dieses Jahr schon das Ziel haben müssen, dass wir da auf den Titel gehen. Ich glaube schon, dass wir die Qualität dafür haben. Und wir haben auch die Arbeitsmoral gerade, muss man ganz ehrlich sagen. Wir arbeiten unglaublich hart. Wir haben eine sehr, sehr gute Stimmung hier gerade im Trainingslager. War natürlich jetzt auch eine kurze Vorbereitung mit der Club-WM, aber ich bin schon guter Dinge, um auf deine Frage zurückzukommen mit den Dortmund-Fans, dass wir dieses Jahr alles versuchen werden, dass wir wirklich jetzt was nach Dortmund holen.
Die Club-WM, wie hast du das verkraftet? Ist ja viel diskutiert worden. Wenn du der eine Note geben würdest, Schulnote von 1 bis 6.
Ich mir selber?
Nee, du dir nicht, sondern insgesamt der Club-WM, der Idee. Also eine 1 ist sehr gut, eine 6 ist natürlich genau das Gegenteil.
Ich muss schon sagen, es war schon sehr kräfteraubend. Gerade mit den 2 Wochen danach, wo Pause war, dann kommst du wieder zurück, hast 8 Tage Training gehabt und fliegst dann runter. Jetlag, die Plätze sind anders in den USA, das ist auch nicht ganz so einfach. Dann spielst du auf einmal um 12 Uhr, wie damals in der U19, isst um 8.30 Uhr Pasta bei 35 Grad. Das waren nicht so einfache Umstände für uns, aber was wir da wieder gesehen haben, wie wir da immer rumkommen, das ist eigentlich ein absolutes Geschenk als Fußballspieler.
Das stimmt. Du kommst ja gerade vom Essen. Ist es so, dass die Neuen gesungen haben oder war das heute nicht?
Doch, heute haben die Neuen gesungen.
Ja?
Ja, ja.
Die Fans haben sich die Ohren zugehalten.
Ja,
war das war's schlimm?
Heute war sehr dünn, ja, von der Performance, muss ich echt sagen. Da hatten wir schon Leute, die hatten ein bisschen weichere Stimme. Aber die musste natürlich
Was wurde denn gesungen?
Die Klassiker, Sweet Caroline hat einer gesungen. Und das sind mehr so diese Oldies. Aber ja, war durchschnittlich, muss man echt sagen.
Okay, dann hoffen wir, dass die Performance auf dem Feld dann besser wird. Du hast noch ein Jahr Vertrag. Und willst jetzt alles reinhauen? Also das, ich nehme ja deinen Worten, dass du auf jeden Fall beim BVB bleibst. Es gibt ja so viele Gerüchte hin und her, reden wir gleich noch ein bisschen drüber. Also wie ist deine Situation? Alles rein in dieses letzte Vertragsjahr und dann mal gucken oder sprecht ihr schon oder dein Berater spricht?
Ja, du hast es relativ gut gesagt. Ich habe ein Jahr Vertrag und ich werde auch dieses Jahr bei Borussia Dortmund spielen. Das ist 100%, das ist nicht bei 99. Ich bin total committed und habe auch in den anderen Jahren eigentlich... Das hört sich jetzt ein bisschen blöd an, was halt alles so passiert ist, aber ich bin jetzt auch mittlerweile, glaube ich, habe ich meine 13. Vorbereitung gemacht. Ich bin deutlich stabiler in meinem Kopf geworden, ich bin deutlich stabiler körperlich geworden. Hatte natürlich auch letztes Jahr zwei Verletzungen, wo ich gar nichts dafür konnte. Ich hatte auch schon Verletzungen, wo ich vielleicht selber auch ein Stück weit dran schuld war. So ehrlich bin ich und wenn du dir jetzt halt die Synismose reißt,
Synismose, ist richtig.
Synismose, schwieriges Wort. Weil dir einer drauffällt, dann ist es natürlich immer ein bisschen unglücklich und ich bin eigentlich sehr, sehr gut letztes Jahr in die Saison gestartet und hatte da auch schon, jetzt nicht anders, weil ich jetzt noch ein Jahr Vertrag habe, da hatte ich 2 Jahre und war auch sehr, sehr motiviert, habe sehr viel investiert im Sommer. Deswegen, ich bin nicht irgendwie vom Kopf anders oder denke jetzt irgendwie, ich habe nur noch ein Jahr. Ich gehe eigentlich jedes Jahr mit hohen Erwartungen, vor allem an mich selber.
47 Heimspiele hast du bestritten mit dem BVB, weil du sagst, es ist sowas Besonderes gewesen für dich, dieser Wechsel, weil der auch so reizvoll war. Also die Bayern sind ja auch ein großer Club, vielleicht sogar noch ein bisschen vor dem BVB, das halten wir jetzt auch mal qua Titel so fest. Aber kannst du uns mal beschreiben, was da für ein Sog entsteht, wenn du da jetzt wieder aufläufst in der nächsten Saison, für dich als Spieler und für das Team insgesamt?
Ja, ich brauche jetzt, glaube ich, nicht so viel Worte darüber verlieren, was der BVB für eine Fankultur hat, was wir für ein Stadion haben, wie die Leute diesen Verein leben. Ich glaube, da ist Dortmund ganz, ganz weit vorne, nicht nur in Deutschland, sondern in Europa. Natürlich hat es in meine Überlegung damals mitgespielt, weil ich immer ein Sympathisant des Vereins war. Ich war so ein Stück weit Fan von der Emotionalität, die der Verein hat. Also mein großes Cousin ist riesen Dortmund-Fan, hat das Wappen auf der Wade. tätowiert und auch in meiner Zeit in Bayern, wenn wir uns da mal gesehen haben, gab es immer so ein bisschen, aber ich muss sagen, der hat dann so 2-3 Lieder immer angemacht auf YouTube und da muss ich schon echt sagen, das hat mir immer gefallen und ich brauche jetzt wirklich da niemanden was erzählen, was er nicht weiß. Es ist sehr, sehr viel Emotionalität hier in dem Club und es ist schön hier zu spielen. Ja.
Aber weil du die Family gerade ansprichst, es ist ja auch so ein bisschen Family Business bei euch. Was ist das Besondere an Rückhalt, was die Familie dir gibt? 2 Kids, verheiratet.
Es ist so leicht hergesagt, dass Familie für einen an erster Stelle ist, aber das zu sagen und auch wirklich so zu meinen oder wirklich so ein Glück zu haben, dass du so eine Familie hinter dir hast, die ja, mich nicht darauf reduziert, dass ich irgendwie Fußballspieler bin oder sonst was, sondern ich war immer der Niklas für meine Eltern, der Niklas für meinen Bruder, ich bin der Niklas für meine Frau und für meine Kinder. Ich würde auch nie jetzt meine Kinder irgendwie in eine Richtung drücken, dass sie jetzt unbedingt Fußball spielen müssen. Das ist bei mir absolut zweitrangig. Das ist der Gegenpol für mich, warum ich auch relativ gut, glaube ich, mit gewissen Situationen umgehen kann im Geschäft, weil ich hatte ganz, ganz tolle Phasen in meiner Karriere. Ich hatte auch schon schwierigere Phasen in meiner Karriere. Aber das Einzige, wo ich wirklich relativ gut eigentlich immer drin war, ist ja das völlig voneinander zu trennen. Und das ist ein Riesenverdienst auch für die Leute um mich herum, weil die mich einfach auch immer auf dem Boden halten, immer mich als den Niklas sehen, den sie schon jahrelang kennen. Und das ist eigentlich für mich das Schönste, was ich habe so in meinem Leben.
Das ist ja sehr spannend. Also ich stelle mir das vor, also es gibt als Profi gibt es ja, wie du sagst, es gibt gute Phasen, sehr gute Phasen, es gibt schlechte und sehr schlechte Phasen. Das hast du selber miterlebt. Und wenn du dann so eine Schlagzeile kriegst, schaffst der Süle noch, ich sag jetzt mal irgendwie eine, die so immer mal im Raum stand zwischendurch, und leidet deine Frau dann mit oder sprecht ihr das gar nicht an zu Hause? Oder hat sie mitgelitten?
In dem Jahr, wo wir in der Champions League waren, wo ich da, ich glaube, 7 oder 8 Tage vor dem Champions League-Finale so eine Performance hingelegt habe beim öffentlichen Training. Das, glaube ich, ging nicht so spurlos an meiner Familie vorbei. Das hat dann doch etwas höhere Wellen geschlagen, das Foto von mir. Wobei ich ganz ehrlich sein muss, das glauben wahrscheinlich die meisten Leute nicht, aber ich glaube schon, dass es eher für die Leute um mich herum schwieriger ist als für mich. Weil ich da ein Stück weit geschult drin bin, mit Medienarbeit zurechtzukommen, mit der Öffentlichkeit zurechtzukommen. Wie du vorab schon gesagt hast, am Anfang des Gesprächs, bin ich da sehr zurückhaltend und tu mir da nicht so viel drauf einbilden, irgendwie auf irgendwelche Interviews oder Social Media. Das heißt, ich gehe damit deutlich besser um, als jetzt zum Beispiel meine Mutter, die irgendwo angesprochen wird, wenn die da zum Einkaufen geht, was vorgefallen ist. Und das ist so, wo ich manchmal so denke, das ist nicht so schön, das sind so ein bisschen die Schattenseiten für mich.
Aber das ist ja total spannend, wenn du das sagst. Also bei uns ist es ja auch so, wir stehen auch in der Öffentlichkeit, wenn du dann irgendwas falsch machst, kommt es natürlich irgendwo zurück. Egal, ob du jetzt an der Kasse bist oder meine Kinder werden angesprochen, das ist aber nicht gut gelaufen. So, das ist mir, mir geht's wie dir, mir ist es egal. Aber
ich kann
meine Kinder fragen mich dann, Papa, was ist los?
Ne? Ich kann dir eine ganz wichtige Geschichte dazu erzählen mit dem Foto. Weil ich, das Foto kam raus.
Also es ging um dein Gewicht, ne?
So, ja, das Foto war ja schon ein bisschen zu sehen, muss ich sagen. Und ich hab das 2-3 Tage nicht mitbekommen. Und dann war ich in Dortmund im Behandlungsraum. Und dann hat so mein Physio des Vertrauens so Anspielungen gemacht. Und wie es mir denn gehen wird und nach dem. Und ich sag so, was meinst du, wieso nach dem? Und dann hat er mir so das gezeigt. Und ich habe das noch gar nicht gesehen gehabt. Keiner von meiner Familie, keiner von meinen Freunden, kein einziger Spieler in meiner Mannschaft hat mich darauf angesprochen. Ich glaube, dass die das bewusst nicht gemacht haben, weil es ja schon ein sensibles Thema so über meine ganze Karriere ist. Ich glaube schon, dass da das für sich selber gesprochen hat, aber ich war so ein bisschen schockiert und habe mich dann gefragt, wie lange ist es draußen? So, wissen die es alle? Danach habe ich das mal gegoogelt und dann habe ich gesehen, das sieht nicht so gut aus. Das war für mich schon so ein Zeichen, wenn es jetzt so ein lockeres Ding wäre, guck mal, wie der da ein bisschen rumläuft, dann hätte bestimmt einer irgendwie einen Spruch gedrückt, aber da sieht man so über die Jahre und da kennen mich meine Kollegen, da kennen mich meine Familie, wussten, das ist sensibel. Für mich persönlich war das nicht mal so ein Riesending. Ich war in einem mentalen Stand, da hat mich sowas eigentlich fast gar nicht interessiert. Ich war so selber mit mir beschäftigt, dass ich über sowas gar nicht nachgedacht habe.
Im Guten beschäftigt oder eher im...
Nee, da war es wirklich noch in einer schwierigeren Phase, die ich so hatte, gerade mental. Und wie gesagt, dann habe ich dann irgendwann mal mit meiner Familie und so drüber geredet und ich kenne da die klare Meinung von denen. wie das halt so ist, weil die haben sich das nicht ausgesucht. Also ich habe mir das ausgesucht, das alles zu machen, aber dass meine Mutter da dumm angesprochen wird oder mein Vater da irgendwo oder mein Bruder, das haben die sich nicht ausgesucht. Und da ja, bin ich auch dankbar, wie die mit so Sachen umgehen, aber man darf das auch nicht so hochhängen. Das ist ja das, was ich meine. Also ich bin völlig klar bei mir und ich habe es da auch so rausgeschafft, aus ja, daran zu arbeiten.
Total. Also jetzt bist du fit und wie bist du denn aufgestellt? Also du hast ja mal von einer mentalen Blockade gesprochen, das finde ich zum Beispiel auch völlig normal. Wenn du Dinge lange tust, steht ja jetzt nicht jeder morgens auf und sagt so, das wird jetzt aber wieder ein Megatag, sondern denkst du auch schon, boah ey, okay, jetzt muss ich, keine Ahnung, ich muss zum Sender, du musst wieder ein paar Kilometer laufen im Training, also das ist das Mentale. Dann, also hast du ein Team um dich rum?
Das Interessante ist eigentlich schon in deinem ersten Satz, also ich muss gar nichts. Das ist so ein bisschen auch, was mir sehr, sehr geholfen hat. Müssen ist so ein Wort, ich muss nichts außer sterben. Das ist so, du baust dir einen inneren Druck selber auf, wenn du so sprichst. Am Ende will ich. Also ich habe ja nicht das Ganze auf mich aufgenommen. Bin mit 14 von daheim weg. Hab meine Freunde damals zurückgelassen. Danach hab in jüngeren Jahren schon wie ein Profi trainiert und hab gleichzeitig Schule gemacht. Und dann wurde ich Profi und hab das jetzt seit über 13, 14 Jahren mache ich das. Weil ich irgendwie muss, sondern weil ich das wollte. Und wenn man sich dann mal, und jetzt werde ich in einem Monat 30, wenn man sich dann immer mal ein bisschen die Zeit nimmt für sich und mal wieder zurückblickt und sagt, ey, was ist denn alles so passiert in den 13 Jahren? Da weißt du dann eigentlich, für was du das alles machst. Und die Lust am Fußball, die habe ich immer. Ich liebe diesen Sport. Ich habe unglaublich viel Spaß, mit Jungs zusammen zu sein, in der Kabine zu sitzen, im Physioraum. Das wissen alle Jungs, die hier spielen. Das ist aber auch im Amateurbereich so. Das ist einfach dieser Sport, diese Kameradschaft. Das ist einfach immer das, was ich so geliebt habe an dem Sport. Weil wir es gerade vorhin drüber hatten, weil ich auch unglaublich gern Golf spiele und jahrelang im Mannschaftssport gespielt habe, gibt mir Golf zum Beispiel jetzt gerade sau viel, weil ich einfach für mich alleine mal bin. Wenn ich den Schlag verkacke, dann weiß ich, ich war kacke gerade. Weißt du, wie ich meine?
Aber kannst du mir erklären, warum man einen Golfschlag verkackt, den man 20 Sekunden vorher noch super hingekriegt hat? Das wäre mir eine große Hilfe.
Das ist dieses Mentale in diesem geilen Sport. Ich bin golfverrückt, ich lieb's, ich schaue mir Videos an, ich kann leider nicht mehr so oft spielen aufgrund der vielen Spiele, aufgrund meiner Kinder, aber ich liebe diesen Sport und da sehe ich einfach, okay, jetzt bin ich ein bisschen ausgeschweift, ich weiß, sorry. Aber im Endeffekt hat mir das einfach geholfen, ich mache es für niemand anderen. Ich mache es für mich selber, ich mache es nicht für meine Familie, ich mache es nicht für den Verein. Und da habe ich mir dann wirklich auch jemand geholt, der dich dann, wenn wir jetzt so beide sprechen, der hat mich dann in den ersten 3, 4 Sitzungen, hat er mich 40 Mal unterbrochen und hat immer gesagt, du musst nicht, du willst.
Also wie so ein Mantra quasi, ja, was man sich immer so vorsagt.
Es ist ein Buddhist, ist ein Mentaltrainer für mich, der eine ganz, ganz wichtige Person für mich geworden ist, der mich besser kennt als viele andere Menschen mittlerweile, glaube ich. Und der hat mir so ein paar Tools an die Hand gegeben, wo ich einfach sage, okay, da gehe ich ein bisschen anders strukturierter durch mein Leben und mir hat das extrem geholfen. Und ich habe seitdem auch jetzt, wie gesagt, über ein Jahr schon körperlich zumindest alles im Griff, mental bin ich deutlich stabiler geworden und ja, das ist schön, finde ich, mit eins der schönsten Dinge, die du machen kannst, an dir selber arbeiten.
Total. Ich finde das deshalb so beachtenswert, weil ich verstehe das total, dass man sagt, okay, man will das, ich mache meinen Job auch total gerne, aber du hast ja schon dann irgendwie den Druck, dass du auch liefern musst. Also wenn du jetzt rausgehst am Wochenende oder die anderen rausgehen, dann muss es ja irgendwie funktionieren. Auch wenn du willst, muss es trotzdem irgendwie klappen. Also ist das nicht so ein kleiner Widerspruch, weil du sagst, okay, du hast auch eine mentale Blockade. Also das ist ja dann auch irgendwas mit, hat ja irgendwas mit Druck zu tun.
Aber wieso soll ich mich vorher so extrem unter Druck setzen und irgendwas muss klappen? Ich weiß ja, was ich zum Beispiel kann. Und ich weiß auch von mir selber, dass ich an dem Tag das Bestmögliche versuchen werde. Es wird keinen Spieler auf dem Niveau geben in der Bundesliga, der nicht an dem Tag alles versucht, was geht. Wenn du dir vorher schon so denkst, ich muss heute das, ich habe noch hier eine Chance und wenn ich die nicht nutze, bin ich da raus, da gehst du kaputt. Das war ich, wie du sagst, ich war bestimmt lange in diesem Gedankending, in diesem Gedankenstrudel und ich glaube, dass es auch völlig normal ist in der Leistungskultur, in der wir sind, das ist bei dir gar nicht anders. Aber mal das bisschen objektiv zu sehen, ich glaube, da bin ich mega, mega dankbar, dass ich da wirklich einen Riesenschritt gemacht habe für mich. Ich weiß, das ist vielleicht jetzt nicht, was man sonst so von dem Fußballer hört, aber ich muss gar nichts. Also ich weiß, was ich kann. Ich glaube, das habe ich auch schon ein paar Mal gezeigt in meiner Karriere. Und wie ich dir vorab gesagt habe, vorhin, wo wir angefangen haben, es gibt Tage, die laufen besser, es gibt Tage, die laufen schlechter. Und die Qualität, die ich trotzdem habe, auch wenn mal ein schlechterer Tag ist, tut mich nicht irgendwie hinterfragen, dass ich irgendwie was nicht mehr kann, weißt du, wie ich meine? Mhm.
Gibst du das weiter? Versuchst du das weiterzugeben? Also die Struktur einer Mannschaft ist sehr, sehr unterschiedlich, von sehr erfahrenen Spielern, die schon unheimlich viele Titel haben, bis zu den Jungen, die vielleicht auch super Talent haben, wo du selber sagst, okay, das ist ein außergewöhnlicher Spieler, aber eben noch all das vor sich haben, was du schon hast?
Ja, das ist so ein Zwiespalt manchmal, weil ich war auch mal jung. Ich bin auch mit 21, 22 zu den Bayern. Da haben wir auch, ich meine, wie du vorhin gesagt hast, ist schon nochmal eine andere Struktur. Nochmal ein bisschen anderer Druck sogar wie in Dortmund. Diese Verpflichtung, sage ich mal, wirklich Titel holen zu müssen, das ist vielleicht auch das bisschen, was bei uns manchmal fehlt, weil Dortmund ist ein Riesenclub. Und diese Selbstverständlichkeit zu sagen, okay, wir tun nicht in den letzten 10 Spielen wieder irgendwie drum kämpfen, dass wir in die Champions League kommen, sondern vielleicht schon ab dem ersten Spieltag. Und da hat man gesehen, was jetzt auch wieder am Ende der Saison, wo wir, ich glaube, 14 Spiele ungeschlagen waren, möglich ist mit dieser Mannschaft auch. Und da kamen ja auch viele Spieler zu mir über die Jahre. Brauche ich jetzt nicht mal viele Namen nennen, sind, glaube ich, selbsterklärend bei Bayern München. Und ich habe...
Thomas Müller.
Das ist ein Name, ja, wie gesagt. Auch unglaublich viel gelernt von so Persönlichkeiten, die einen ganz anderen Ansatz vielleicht nochmal haben als ich. Deswegen sind die auch da, wo sie sind und zu Recht. Aber ich war als jüngerer Spieler oft auch ein bisschen so, habe mich so ein bisschen dann gewehrt oder, sag ich mal, mir nicht alles erzählen lassen. War auch immer schon relativ groß und auch Selbstbewusstsein hat mir jetzt auch nie so gefehlt. Und wenn man dann älter wird, wie gesagt, ich bin jetzt schon eine Weile dabei, dann denkt man so ein bisschen drüber nach, was ist so passiert. Und wie gesagt, die Menschen sind ja am Ende eigentlich alles in so einem Team. Du kannst mit einem schwächeren Kader, mit ein bisschen weniger Qualität, kannst du im Fußball Dinge erreichen. Deswegen ist der Sport so geil. Und das kommt alles immer ein bisschen danach. Und wir haben hier ganz viele Talente bei Borussia Dortmund, wo vielleicht noch nicht sich über so Sachen Gedanken machen, weil die da abgelenkt mit dem Handy oder da irgendwie, das ist wichtiger. Aber die haben unfassbar Qualität, das siehst du jeden Tag. Und ich versuche immer in den Mannschaften, in denen ich war, und viele, die mit mir gespielt haben, die wissen es auch, nie so mich zu positionieren, dass ich auf irgendeiner Seite bin. Ich möchte immer so von allen Seiten da, Franzosen, Deutsche, weißt du, so ich bin erstens so aufgewachsen, zweitens bin ich so als Typ. Und deswegen versuche ich auch immer, Spaß zu haben in der Kabine, aber auch vielleicht mal irgendwas reinzupacken, wo ich ihnen vielleicht mittlerweile auch was mitgeben kann, weil ich fast 30 bin, weil ich gewisse Erfolge hatte, Erfahrungen gemacht habe. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass man da sich weiterentwickelt und dass ich mich da auch weiterentwickle, dass ich vielleicht jemandem was sagen kann. Auch wenn da irgendwie so ist wie ich und da nicht genau zuhört. Aber das ist schon, hat sich schon ein bisschen verändert bei mir.
Oder vielleicht kommen die auch aktiv zu dir.
Ja, Dicky. Doch, ich versuche für jeden. Oder
du alter Sack, du bist ja jetzt 30.
Ja, das kann auch sein, ja, aber ich versuche für jeden da ein offenes Ohr zu haben und das hat auch nichts mit dem Job zu tun. Das hat was mit Persönlichkeit und als Mensch zu tun und so will ich auch sein. Also das ist mir wichtig.
Es gibt ja so viele Geschichten rund um die Vereine, auch um den BVB. Wenn man jetzt mal guckt, in den letzten Wochen haben wir nochmal nachgeschaut. Ich glaube, es sind 30 Namen hoch und runter diskutiert worden, wer alles zum BVB kommt oder wer vielleicht geht. Ist das ein Thema in der Mannschaft eigentlich oder beschäftigst du dich damit, mit diesen ganzen Gerüchten, Transfers?
Nee, also ich persönlich nicht, aber wird bestimmt Spieler geben, die da drüber sprechen. Ich habe bis jetzt noch nicht wirklich was mitbekommen, außer einmal im Physioraum, weil da irgendwas mit dem Jaden wieder rauskam, dass sie vielleicht den zurückholen. Das war dann Thema, aber ansonsten ich persönlich gar nicht, weil ich lese auch eigentlich nicht jetzt groß Nachrichten oder so. Ich schaue lieber irgendwelche Golfvideos an oder das ist so, was ich lieber mache, aber...
Also der Transfergott heißt der Fabrizio Romano, der hat irgendwie knapp 40 Millionen Follower.
Ja, klar kenne ich ihn vom Namen und klar hat man bestimmt mal irgendwo was mitbekommen, aber ich habe ja, wie gesagt, ich habe kein Instagram, da fällt schon mal viel weg. Auf YouTube bin ich, wenn ich eigentlich am Handy bin oder auf meinem iPad, schaue ich irgendwelche Golfvideos an. Und ansonsten, ja, ich schaue Fußball an, ich schaue am liebsten zweite Liga sogar an. Ich finde es eine geile Liga. Ich liebe zweite Liga gucken. Aber so.
Was ist dein Lieblingsverein?
Ich mochte immer Kaiserslautern irgendwie, weil die halt auch für die zweite Liga unfassbare Möglichkeiten und Fans haben. Und,
ja, ein Megastadion.
Aber ist jetzt kein Lieblingsclub für mich. Also
ich kann ja Arminia Bielefeld ans Herz legen.
Arminia Bielefeld, ja gut. Habe ich auch schon gespielt.
Tabellenführer, gegen
die.
Ja.
Die waren noch auch mal in der ersten Liga.
Ja, gar nicht, ja, so wollte ich gerade sagen. Ja, dann Absturz in die dritte und dann, naja, wie auch immer. Also kein Social Media. Was war der Anlass? Warum zu viel Zeit, zu viel Krimskrams, also was da kommt?
Ja, ich habe irgendwann gemerkt oder mich selbst dabei erwischt, wie du runterscrollst und irgendwelche Gülle da anguckst und dir die ganze Zeit denkst, ey, das hat doch mit der Realität nicht mehr viel zu tun. Und jeder positioniert sich teilweise jetzt mehr über seine Follower, wie irgendwie wie er als Mensch ist. Das ist eigentlich für mich ist absurd, die Entwicklung ist absurd. Habe für mich das Glück gehabt, dass ich selber darauf gekommen bin und habe gesagt, es tut mir nicht gut. Jeder, der das macht, ich verurteile das nicht, das ist heutzutage normal. Aber die Entwicklung als Menschheit finde ich sehr krass, wie das geworden ist.
Also das ist ja total reflektiert, was du alles sagst. Wir waren ja eben bei dem Team. Also jetzt gesagt, okay, der eine betreut dich so ein bisschen mental und hat dir so ein paar Tools mit in die Hand gegeben. Was noch, was braucht so ein Kicker wie du, um vor all dem, was der Verein liefert, das ist ja schon eine Menge auch, wo man sich sicherlich auch viel holen kann, aber worauf legst du Wert, das noch ein bisschen auszubauen?
Ich habe mit meinem Berater und mit Volker habe ich wie gesagt den Kontakt bekommen zu meinem Mentaltrainer. Habe auch das Glück, dass sie mittlerweile eine Firma haben, wo sie Köche haben, wo die zu mir nach Hause kommen abends und für mich kochen. Das habe ich jetzt mal auch schon seit anderthalb Jahren. Nehme das in Anspruch, wo für mich viel wegfällt, weil ich auch schon mal dazu neige, irgendwie mal rechts oder links abzubiegen und das ist deutlich besser geworden dadurch zum Glück, weil die unfassbar gut kochen und alles gesund und alles ohne Butter oder das ist einfach überragend. Und ja, diese zwei Stellschrauben waren bei mir ja schon sehr entscheidend, weil ich mit meinem Mentaltrainer auch nicht nur über Dinge, was Fußball ist, einer der kleineren Themen fast schon. Einfach wie du, wenn du als Mensch irgendwas so annimmst oder dich irgendwie so beschäftigt, dann beschäftigt dich das dann, wenn das im Fußball vielleicht vorkommt, auch irgendwie dann so. Das heißt, du projizierst, es ist ja, ich habe das immer versucht zu trennen, aber irgendwie funktioniert das ja auch nicht. Weil wenn du mich jetzt siehst, dann denkst du nicht an den Niki Süle aus Mörfelden-Walldorf, sondern du denkst, ja, das ist der Niki Süle von Borussia Dortmund. Und dadurch, dass mein Job in der Öffentlichkeit ist, ist es ein Mensch, der mich auf der Straße sieht, sieht auch nicht mich als Person, sondern der sieht den, der 7 Tage vorm Champions-League-Finale mit so einer Kugel rumläuft. Aber warum ist es so? Und da Dinge auszuprobieren, Dinge zu besprechen, einen anderen Blickwinkel drauf zu haben, dazu die Köche Rainer Floh, die zu mir jeden Tag kommen. Da habe ich mir so ein kleines Hilfsteam zusammengebaut, mit dem ich da jetzt deutlich stabiler bin in nicht nur sportlichen Bereichen, die mich lange begleitet haben, sondern auch in persönlichen Dingen.
Jetzt wirst du bald 30 im September.
Ja.
Freust du dich drauf? Oder sagst du, ja, 30 ist ja jetzt auch schon, ich sag mal, fortgeschritten für einen Fußballer.
Ja, ist schon.
Noch nicht zu Ende, aber lange nicht. Aber
ja, was heißt drauf freuen? Ne? Also,
oder wärst du gerne nochmal 25?
Nee, ich glaube auch nicht. Ich glaube, ich habe jetzt wirklich schon so die ein oder andere Phase so in meiner Karriere auch durchgemacht. Von ganz jung über jung und zu Bayern, dann ein bisschen älter bei Bayern und jetzt mittlerweile schon, wie du sagst, fast 30. Ich finde, jede Phase hat irgendwie was. Jede Phase ist aufregend, so soll es ja, glaube ich, auch sein. Und freue mich auch auf das, was kommt.
Was war denn das Beste an den 20ern? Wenn du wolltest mal, wenn deine jungen Mitspieler das hören, was der Niki Süle sagt.
Ja gut, es tut weniger weh, ne? Wenn wir jetzt so zwei Einheiten wie gestern abreißen, da tut es weniger weh. Aber ich bin ja ganz dankbar eigentlich, wie ich da trotz meines Lebensstils über viele Jahre da relativ gut durchkomme.
Was tut am meisten weh?
Die Läufe. Das Laufen vorher. Wir laufen immer, wir machen 10 Minuten Fahrrad, dann laufen wir 10 Minuten. Stumpfes Laufen. Und dann trainieren wir aber relativ lange natürlich bei Nico. Und dann haben wir in den ersten Tagen immer noch mal 10 Minuten laufen. Dann musste ich manchmal noch im Gym vorher müssten wir laufen. Dann kommst du schon so auf deine 30, 40, 50 Minuten reines Laufen ohne Fußballtraining und dann zwickt es schon mal.
Du hast gesagt, das ist deine 13. Vorbereitung.
Ja.
Die Wintervorbereitungszeit ist ja nicht mit eingerechnet, dann sind es ja sozusagen 26. Hast du mal hochgerechnet, was du so an Kilometern runtergerissen hast in den Vorbereitungen? Wie viel sind es jetzt am Tag? Nico Kovac ist ja dafür bekannt, dass er nicht gerade, wie soll ich sagen, es ruhiger angehen lässt bei den Trainingseinheiten.
Ich glaube, wir hatten in den ersten 3 Tagen hatten wir eine Doppeltrainingseinheit, montags und dienstags einmal. Hatten wir, glaube ich, in 3 Trainingseinheiten über 20 Kilometer, 21. Das sind ja ungefähr sieben pro Einheit. Da war aber vielleicht eine Einheit mal dabei, da waren es 5 oder 6 und bei der anderen 8 oder 9. Also es war schon ordentlich. Und wenn du das mal hochrechnest, das wäre mal ganz interessant, aber wie gesagt, habe ich noch nicht gemacht.
Was macht dir denn Spaß in der Vorbereitung?
Boah, das ist eine gute Frage. Also es gehört nicht zu meinen Lieblingsphasen während einer Saison, muss ich ganz ehrlich sagen. So gerade die körperliche Arbeit, das unterschätzt man vielleicht als Fan, der da zuguckt und sagt, die spielen da nur 90 Minuten. Da warst du da 3,5 Wochen in den USA, jetzt bist du hier wieder eine Woche weg, hast zwischendurch nur 2 Wochen Urlaub. Das heißt nur 2 Wochen Urlaub, aber wir haben auch da in der Saison 60 Spiele mittlerweile. Das unterschätzt man immer ein bisschen, aber ist jetzt nichts, was man nicht irgendwie macht, weil wir sind alles Sportler, wir sind auch alles Profisportler und da gehört es halt auch leider manchmal dazu.
Ich glaube, ich kann mich an einen Einsatz von Mats Hummels erinnern. Der hat vor seinem letzten Vertrag gesagt, ich unterschreibe so spät bei einem Verein, dass ich auf keinen Fall die Vorbereitung mitmachen muss. Das ist eigentlich ganz schlau, ne?
Wenn er das gesagt hat, das war gut. Ja, hat er auch, glaube ich, hinbekommen,
oder? Ich glaube, ja, in jedem Fall. Wieso passt das so gut mit Niko Kovac und Niki Sühle?
Ich glaube irgendwie, dass, also menschlich hatten wir nie ein Problem. Ich glaube, dass wir auch immer eine Basis gehabt haben, wo wir gut miteinander sprechen konnten. Also auch ehrlich. Ich glaube auch irgendwie, ist so manchmal mein Eindruck gewesen, er war ja auch Spieler, war aber wirklich ein Läufer, ein Kämpfer, ein Antreiber, dass er das manchmal mich anschaut und sich denkt, ah, das will ich bei ihm ein bisschen rauskitzeln. Und ja, wie gesagt, man darf nicht vergessen, wir haben eine sehr erfolgreiche Zeit zusammen gehabt. Ich habe 2 Jahre lang bei ihm eigentlich jedes Spiel gemacht. Wir haben das Double zusammen gewonnen. Wir wurden 2-mal Meister. Also ich hatte mit Nico eigentlich immer einen guten Austausch und auch ein vertrauenswürdiges Arbeitsverhältnis.
Geht das jetzt so weiter mit jedes Spiel, Stammplatz?
Ja, letztes Jahr nicht. Letztes Jahr war ich erstmal auf der Bank. Ich war relativ lange.
Bist du aber,
ja, ich habe
am dann, Ende hast du dann wieder hier
Spiel gemacht. Am Ende, ja, dann ist ja normal im Fußball, kommen mal irgendwelche Verletzungen dazu. Man muss auch dazu sagen, in der Zeit haben die beiden es sehr gut gemacht. Ich war 3 Monate raus, kam meinem ersten Spiel zurück, habe Rechtsverteidiger in Bochum gespielt und einen Fehler gemacht. Und daraufhin war ich sehr, sehr lange raus erstmal. War natürlich blöd, der Fehler war natürlich nicht das einfachste Debüt auf einer anderen Position nach 3 Monaten Pause und so einen Fehler zu machen. Da musst du halt auch erstmal wieder warten und auf deine Chance warten. Das habe ich getan. Habe mich versucht anzubieten und am Ende, wie gesagt, passiert irgendwas anderes und dann rutschst du rein, dann musst du auch wieder liefern. Und ich glaube, das ist mir dann gegen Ende der Saison ganz, ganz gut gelungen. Und daran versuche ich auch anzuknüpfen jetzt, weil ich auch eigentlich letztes Jahr gut in die Saison gestartet bin, habe gute Spiele gemacht, war körperlich fit. Und dann, ja, gehört doch trotzdem immer, habe ich vorhin gesagt, ein Stück weit das Vertrauen dazu. Das Vertrauen in mich als Spieler, ich bin wirklich ein Spieler, ich brauche ein Stück weit diese Rückendeckung. Dann bin ich schon in der Lage, sehr gute Spiele noch zu machen und das habe ich mir auf jeden Fall vorgenommen.
Spürst du das denn jetzt? Oder wann spürst du, weil 13. Vorbereitung, du hast ja irgendwann eine Idee dafür, wie der Trainer denkt, also auch wenn er mit euch oder mit dir umgeht.
Ja, Vertrauen ist für mich zum Beispiel, wenn du hast keine Spiele, wo du jedes Mal nur fehlerfrei und super spielst, sondern vielleicht doch mal ein schwächeres Spiel dabei hast und der aber so an dich glaubt, dass er sagt, ey, ich spiel nochmal. Und ich muss sagen, in der Vergangenheit, das zeigen auch gewisse Statistiken, war das bei mir schon oft so, dass ich dann oft trotzdem, wo ich ein gutes Spiel gemacht habe, meines Erachtens vielleicht am nächsten Spiel einfach auf der Bank war. Und das ist keine Kritik an irgendeinen Trainer, der das zu dem Zeitpunkt entschieden hat, aber es war halt so und ich sag ja nochmal, ich bin sehr selbstreflektiert und habe die Fehler, die ich auch gemacht habe, eingesehen. Aber ich bin trotzdem auch der Meinung, wenn du jemanden holst und schaust dir an, wie der ist als Typ und als Mensch, dann musst du auch dich ein Stück weit immer auch dem ein bisschen zuhören und ein bisschen mit ihm beschäftigen. Und das waren nicht nur Fehler bei mir, es waren auch Fehler vielleicht manchmal von der anderen Seite. Und ich glaube, dass es ja auch 2 Parteien sind, die immer dazugehören. Ich glaube, dass jetzt gerade eigentlich eine relativ gute Phase ist. Vielleicht auch, weil Nico kam, vielleicht, weil er mich auch schon so lange kennt. Und deswegen versuche ich auch irgendwie, das Vertrauen zu rechtfertigen musst du immer. Aber ich habe es eigentlich gerade relativ gut erklärt, wie ich das meine.
Der ist immer so drahtig. Der steht da immer mit seinen, ich weiß gar nicht, ob du überhaupt Unterhautfettgewebe hast.
Nein, der ist, glaube ich, wie er als Spieler war, ist er jetzt auch geblieben. Sehr diszipliniert, auch was er isst. Geht relativ oft laufen. Schön, dass er sowas gefunden hat, was ihm halt Spaß macht, wo er eine
Frau hat. Meinst du?
Ich denke schon, dass ihm Spaß macht zu laufen, glaube ich schon, ja.
Da fehlt mir ein bisschen das
Verständnis. Aber das musst du ihn fragen. Ich weiß, ja, mir auch, aber.
Gut, aber irgendwie muss man den Tag ja auch rumkriegen. Wie kriegt man denn den Tag rum in der Vorbereitung? Also Golfen ist das eine. Wie sind die Vibes im Team?
Ja, habe ich vorhin mal kurz gesagt, die sind sehr gut. Also wir haben wirklich auch Spaß beim Training. Es wird gelacht. Heute haben wir 11 gegen 11 gespielt. Da haben wir sogar den Einmarsch gemacht, wie in einem Spiel. Und war so ein bisschen halt mehr so,
aus Gag, oder?
Aus Gag, ja. Gut. Also die Vibes sind sehr, sehr gut hier, muss ich sagen. Waren es auch schon in Dortmund vor dem Trainingslager. Und wie die Vibes gut bleiben, das weiß ja mittlerweile jeder, indem man Spiele gewinnt, und das versuchen wir.
Was darf man denn auf keinen Fall machen in der Vorbereitung? Gibt es bei Niko Kovac sowas wie so eine rote Linie? Wenn man die überschreitet, kriegt man ein echtes Problem?
Ja, ich glaube, wenn man zu spät kommt, das ist für mich auch so ein Ding, das verstehe ich nicht ganz. Weil andere Leute müssen auf dich warten, du musst dem Verein Geld bezahlen dann. Verstehe nicht ganz, wie man nicht einfach den Wecker 5 Minuten früher stellen kann und dann früh genug runterlaufen kann. Aber das ist so, wie gesagt, manchmal ist es so, war in jeder Station, wo ich bis jetzt war, in jeder Mannschaft gab es das. Aber ich glaube, das ist so ein Ding, da fließt das meiste Geld wieder zurück in die Mannschaftskasse und ich glaube auch, dass das den Trainer am meisten stört.
Es gibt ja immer so schöne Teambuilding-Maßnahmen, Kanufahren, was auch immer. Erinnerst du dich an irgendwas, was dich tatsächlich begeistert hat oder wo du sagst, boah, also das brauche ich jetzt nicht?
Und wir waren vor 1,5 Jahren, glaube ich, mal Paintball spielen. Und dann haben wir das so mit der Mannschaftskasse alles organisiert und der Mannschaftsrat hat es gemacht. Und dann haben wir Teams gemacht, innen drinne, Paintball. Das war schon einer der cooleren Mannschaftsabende.
Also wird man so mit einer Plastikkugel,
ja,
mit
einer Farbkugel. Das tut auch richtig weh, muss man sagen. Wenn du die auf den Arsch kriegst, da kommt schon ein blauer Fleck.
Oh, sehr gut. Der Kicker hat eine Umfrage gemacht. 9% der Menschen glauben, dass der BVB eine Chance hat, deutscher Meister zu werden. Wir haben es eben schon ein bisschen besprochen, wie motiviert du bist, wie motiviert die Mannschaft ist. Ist das eine realistische Zahl?
Also wenn man die Historie jetzt anschaut, ist sie, finde ich, realistisch. 9 von 100 Leuten, wahrscheinlich 9 Dortmund-Fans. aber jetzt, wenn man auch die Entwicklung von zum Beispiel Bayer Leverkusen anschaut, die jetzt vor 2-3 Jahren noch nicht so ganz oben waren, was die mittlerweile für einen Fußball spielen und was die für eine Mannschaft haben, ist das, wir müssen eine Top-Saison spielen. Das ist Bayern holt in jeder Saison über 70 Punkte. Und wir müssen einfach schauen, dass wir so Spiele, vielleicht nochmal zu Hause, vielleicht mal ein schwieriges Auswärtsspiel bei einem Gegner, wo wir es auch mal richtig dagegen halten müssen, aber eigentlich fußballerisch die bessere Mannschaft sind, dass wir so Dinger ziehen. Und ich glaube schon, dass wir eine Mannschaft haben dieses Jahr, von der Qualität ganz klar, die vorne mitspielen wird.
In welchen Teilen besonders viel Qualität?
Ja, eigentlich schon ziemlich breit aufgestellt, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe jetzt, wir haben vorne super Stürmer, wir haben eine gute Abwehr, finde ich, hinten. Wir haben noch 2 Spieler, die sogar hinten verletzt sind. Wir haben super Mittelfeldspieler, haben jetzt auch mit Job eine wahnsinnig viel Qualität dazu bekommen.
Ist das nicht schwer, wenn der große Bruder da mal gespielt hat und so viel, wie soll ich sagen, das ganze Stadion immer mitgenommen hat?
Das musst du ihn fragen, aber für mich macht er einen sehr reflektierten Eindruck. Ist ein gescheiter Junge, hat sehr, sehr viel
Qualität. Also ist der Bruder von Jude Bellingham,
so vielleicht kurz sagen. Gut, ja. Ich denke, die meisten, die wirklich so einen Fußball-Talk anschauen, die wissen das.
Also, nur für alle Fälle.
Aber doch, ich glaube, der hat ein gutes Mindset für diesen Namen und auch für was er sich für sich selber vorstellt unter diesem Wechsel. Und das kann ihm ja egal sein, was irgendwelche Leute darunter interpretieren.
Mhm. Lars Ricken hat gesagt, es wäre Irrsinn, die deutsche Meisterschaft auszurufen. Das geht immer so ein bisschen hin und her beim BVB. Mal sagen sie, jetzt sind wir dran. Dann sagen sie, nee, also das werden sie von mir nicht hören. Bis zu so einem Endspiel gegen Mainz, was dann in die Hose geht.
Sind wir beim Thema wieder, dass ich nicht irgendwas sage, weil irgendeiner das hören will. für mich ganz klar muss das Ziel sein, dieses Jahr um die deutsche Meisterschaft zu spielen. Habe auch vorhin mal im Gespräch gesagt, dass es auch vielleicht diese paar Prozente sind, die Borussia Dortmund ein bisschen fehlt. Diese Selbstverständlichkeit oder dieser Wunsch, über eine ganze Saison mal konstant um Titel spielen zu wollen und nicht immer diese Phasen zu haben, weil wir haben immer Top-Phasen auch und wir haben auch schlechtere Phasen. Und ich glaube, dass das auch ein bisschen was damit zu tun hat. Ich möchte meinem Chef nicht irgendwie widersprechen, wenn er das so sagt und es für sich selber so sieht. Für mich, und das habe ich aber auch, glaube ich, kann man nachlesen, die letzten 3-4 Jahre auch gesagt, dass ich Borussia Dortmund als Verein sehe, der immer um deutsche Meisterschaften mitspielen soll und muss.
Und Wie sehen die anders, wenn du jetzt mit Aki Watzke mal sprichst oder die ganzen anderen Großen im Verein da, Sebastian Kehl, sind die alle auf einer Linie? Ist Irrsinn oder freuen die sich über so einen Spieler wie dich?
Ich habe über das noch nie mit denen darüber gesprochen, ich weiß aus der Mannschaft raus, dass es trotzdem so, glaube ich, wird jetzt keiner irgendwie groß was anderes sagen. Glaube ich nicht. Also, der jetzt irgendwie da drauf drückt, weil wir intern auch über so Sachen reden und auch jetzt schon wirklich ein paar Spieler haben, die jetzt 2, 3, 4 Jahre miteinander spielen, die ein Champions League Finale zusammengespielt haben, die um die deutsche Meisterschaft gespielt haben. Für mich, das wäre noch ein Riesentraum, hier was hochzuheben. Mhm. Vor allem die Meisterschaft hier mit Dortmund.
Du hast 49 Länderspiele. Wie gehst du an die Motivation oder an die Vorstellung, vielleicht bei der WM dabei sein zu können, wenn du gut spielst?
War jetzt sehr lange wirklich eins der Themen, wo ich mich nicht so viel mit beschäftigt habe, weil ich auch zu wenig gespielt habe in Dortmund, ganz einfach. Ich weiß, was Julian von mir hält. Ich kenne Julian, ich glaube, seit er 22 ist. War mein Co-Trainer damals in der U17.
In Hoffenheim,
ja. Und Bayern, in Bayern ist er auch nochmal mein Trainer geworden. Wurde in Hoffenheim mein Cheftrainer. Also ich glaube, es gibt auch wenig Trainer oder Leute mit der Berufseigenschaft, die er hat, die mich besser kennen als er. Und ich habe, wie gesagt, auch den einen oder anderen Fehler gemacht. Das ist ganz klar. Das lag ganz klar auf meiner Seite. Warum ich mir vielleicht das ein oder andere ein bisschen verbaut habe. Ich war mental nicht in der Lage, das irgendwie umzustoßen, bin ich ganz ehrlich, zu dem Zeitpunkt. Jetzt ist mein klarer Fokus darauf, weiter körperlich und geistig stabil zu sein, weil dann weiß ich, wenn ich das bin, bin ich auch in der Lage, super Spiele zu machen. Und wenn ich super Spiele mache, kennt mich Julian dann genug, weil ich glaube, der schaut 10 Minuten zu und sieht, ob ich fit bin oder nicht. Und ich glaube, wenn ich gut spiele, wenn wir erfolgreich sind mit der Mannschaft, dass ich nicht abgeschrieben bin, glaube ich schon, ja.
Du hast ja vor einem Jahr gesagt, du hättest es nicht verdient, von Julian Nagelsmann nominiert zu werden. Also das hast du ja öffentlich gemacht. Ne?
Habe ich ja gerade schon eigentlich so ein
Stück. Das ist ja schon auch brutal ehrlich. Ne? Also
du kannst mir viel vorwerfen, aber ich bin selbstreflektiert, glaube ich schon. Also mehr als vielleicht der ein oder andere, glaube ich schon. Da muss ich mich selber loben, auch wenn ich mit einem anderen Ding vielleicht ein bisschen wilder bin als der ein oder andere. Aber ehrlich zu mir selber bin ich schon doch.
Ja, aber das weiß ich, also das stelle ich auch hier fest, aber trotzdem kann man das ja, also sowas kann man ja rein theoretisch auch für sich behalten. Sagen, okay, pass auf, das habe ich nicht verdient. Also das habe ich mir jetzt verbaut, verbockt, bin einfach nicht fit. Oder du gehst halt raus, so wie du es gemacht hast, pass auf, ich habe es nicht verdient.
Ja, ich habe dir es vorhin schon gesagt, ich habe es dann nochmal, ich sag nicht sowas, um irgendwie was, oder mir zu denken, ich darf das jetzt nicht sagen. Hm. Weißt du, wie ich meine? Weil warum darf ich das nicht sagen? Das ist selbstreflektiert und ehrlich und ich habe es auch so gemeint. Und wenn ich danach gefragt werde, dann sage ich nicht, ja, aber da ist eine Katze umgefallen oder der Baum hat zu viel. Weißt du, wie ich meine?
Ich weiß, was du meinst. Ja. Ich finde das super. Und es gibt, also wenn ich jetzt auch mit den Leuten spreche, die dich begleitet haben, das habe ich ja eben auch gesagt, die sagen total ehrlich, total gerade. Und es gibt dann ja auch Spieler oder Persönlichkeiten, die das dann abstellen, weil sie merken, manchmal ist es eben nicht nur ein Vorteil, sondern viele, es kommt halt extrem zurück.
Viele machen das, ja. Ich kenne ganz viele, die im Interview so ein Gesicht haben und privat ganz, ganz anders sind. Ich würde niemals jetzt einen Namen nennen, aber das ist, glaube ich, klar. Also es ist aber, macht doch das Geschäft irgendwie ein Stück weit. Weißt du, wie ich meine? Das ist halt so.
Es ist ein öffentliches Geschäft, also das gehört eben auch dazu.
Und für andere ist es wichtig, was andere denken und schreiben über die. Mhm. Für mich ist wichtig, dass ich die Meinung so vertrete, die ich auch wirklich habe. Und die ist manchmal, mir sind Sachen auf den Fuß gefallen damals, wie dass ich mal zugebe, dass ich gern zu McDonald's gehe und dann kommen so Bilder raus und es fällt mir dann auf den Fuß, ja klar. Aber ich habe auch schon Sachen, wahrscheinlich, das ist das beste Beispiel eigentlich. Hätte ich das sagen müssen? Nee. Warum habe ich das gesagt? Wahrscheinlich wollte ich irgendwie einen Witz machen oder so. Fällt mir jetzt 10 Jahre lang auf den Fuß. Ist so. Da gebe ich direkt, aber was ist jetzt? Wäre doch sowieso so gekommen, wenn ich jetzt später auch, weißt du, ich meine, also.
Nein, aber weil du ja sagst, auch mit dem Foto, das ist nicht an dich rangetragen worden, weil die Leute es vielleicht zu heftig fanden. Und wenn, also, jetzt bist du fit, weil du auch denkst, immer mal wieder an dieses Foto, weil das hast du ja selber angesprochen, sagst, okay, das möchte ich auf keinen Fall nochmal so sehen.
Ja, ich habe das oben an der Decke, wenn ich morgens aufstehe, dass ich das gleich sehe und dann sag so nicht. Also das war nicht in Ordnung. Das geht nicht auch. Das geht nicht als Fußballspieler. Es geht doch nicht. Ich habe auch eine Verantwortung, weißt du, wie ich meine? Gegenüber mir selber, gegenüber dem Verein. Das wird mir auch nicht mehr passieren. Aber ist jetzt auch nicht so, dass ich darüber nachdenke oder dass ich irgendwie, dass mich so voll belastet, überhaupt nicht.
Also aus eigenem Interesse würde ich schon mal gerne wissen, wie man 8 Kilo in ein paar Wochen abnimmt. Also da kannst
es waren 10 sogar, 10? Muss man ehrlich sagen. Ja. Wahnsinn. Also es ist eigentlich relativ einfach, weil alle gerade mit dieser Spritze anfangen.
Ach tatsächlich, einfach, die hast du aber nicht genommen.
Mehr Sport, weniger Essen. Okay. Da kann man abnehmen.
Ich sag das Caps Ottermann. Okay. du hast die Familie eben angesprochen, wie wichtig das für dich ist. Also nochmal dein Papa, deine Frau natürlich, deine Familie insgesamt, deine Söhne. Du hast gesagt, du willst sie nicht pushen. Die kriegen natürlich irgendwann mit, was du machst und wollen dann mal kicken irgendwie. Und Papa Süle, wie sieht's aus? Also ja. Was ist dir wichtig, wenn du die beiden erziehst oder wenn ihr die beiden erzieht?
Mein Großer ist 4,5.
Der kriegt das schon mit.
Die Woche seine ersten Fußballschuhe bekommen von mir. Nicht, weil ich irgendwie dem von mir aus Fußballschuhe kaufen wollte, sondern er sagt mir, wenn ich ihn abends ins Bett bringe, tun wir immer noch nach der Geschichte ein bisschen quatschen, dann sagt er mir, Papa, ich will Fußballprofi werden und Golf als Hobby. Und dann sage ich, ja gut.
Komisch.
Ja, und
woher hat er das?
Ja, das ist die Frage. Ich habe ihm ja nicht eingeimpft, du musst Golf spielen und du musst, weißt du, es ist verblüffend bei Kindern. Und ich werde ihm, egal was er macht, bei allem unterstützen. Beide. Und wenn ich ihm irgendwie, wenn er zu mir sagt, komm Papa, wir gehen runter in die Garage und spielen Fußball, dann bin ich der Erste, der mit ihm immer runtergeht. Ich bringe ihn aber auch unten ein Footballwerfen bei, Dartbälle an die Dartscheibe werfen, Putten, Minigolf habe ich so eine Matte. Da habe ich so ein paar Sachen geholt, wo er möglichst viel ausprobieren kann. Und ich werde die so bei allem unterstützen. Bei mir war es so, mein Vater ist Fußballer. Vom Herz ist er Fußballer und er hat mit mir halt viel Fußball gemacht, mit meinem Bruder auch.
Du hast die Wurzeln aus Ungarn, ne?
Genau.
Lange noch den ungarischen Pass.
Ja, und deswegen bin ich wahrscheinlich auch auf Fußball dann mehr. Ich habe auch Tischtennis gemacht, ich habe auch Leichtathletik gemacht, aber am Ende wurde es Fußball und ich möchte, dass meine Kinder das möglichst breit sehen und dann selber entscheiden können, was sie machen wollen.
Und wenn der das jetzt mitbekommt, was du so machst, hat er ein gutes Gefühl, wenn er Papa im Fernsehen sieht oder ist er im Stadion?
Er war schon oft im Stadion. Ihm ist es manchmal ein bisschen laut. Den Kleinen, den juckt es gar nicht, der wird jetzt erst 2, der rennt da los. Aber doch, der kriegt es mittlerweile richtig mit. Der sagt auch schon so, er will auch mal für Dortmund spielen und so. So weit ist es schon. Da habe ich gesagt, ja gut, da müssen wir halt viel trainieren, ne? Keine Ahnung. Aber
viel laufen.
Ja, viel laufen muss man, viel kämpfen in dem Club.
Ja, aber ist ein Kämpfer, wenn er.
Nee, der hat einen ganz guten Abschluss so, aber koordinativ noch, da hat der nicht so Bock gerade drauf, der will lieber, wenn dann schießen, aber. Für mich im ganz jungen Alter ist Koordination fast das Wichtigste für die Kinder. Und das versuche ich gerade ein bisschen reinzukriegen mit so Hütchen. Aber da hat er keinen Bock drauf. Bisschen gut. Wie ich.
Ja. Das ja. Ist dann halt so. Ja. Wie ist dein Plan? Wenn du jetzt 30 bist im September, dann hast du ein Jahr Vertrag. Irgendwann wirst du dich ja intensiv damit beschäftigen, was noch kommt.
Ja, ich kann mir alles vorstellen. Bin ich ganz ehrlich. Ich will da gar nicht drum rumreden. Ich gehe jetzt, wir haben jetzt August, ich gehe nicht jetzt mit irgendeiner Absicht rein, das muss im Sommer so sein, das. Ich bin da relativ offen, ich bin mega, mega dankbar. Es gibt für mich drei Währungen im Fußball. Das ist, was habe ich gewonnen, was habe ich verdient und was habe ich erlebt. Wenn ich jetzt zurückblicke, was ich in den drei Währungen, die ich gerade gesagt habe, bekommen habe oder erleben durfte, bin ich unendlich dankbar, also dankbar kann man nicht sein. Und was in der Zukunft ist, das wird man jetzt sehen. Natürlich auch, wie die Saison läuft, natürlich auch, wie man noch Lust hat. Was will man noch, was ist man bereit zu investieren, was ergeben sich für Möglichkeiten? Ich bin da mega tiefenentspannt und sehr, sehr dankbar, wie ich bis jetzt so meine Karriere erleben durfte.
Ist die Weltmeisterschaft ein Ziel?
Ich würde mich freuen, wenn ich mich in so eine Position bringen kann, dass ich Süland schwer mache, dass er sich doch überlegt, dass er mich einlädt. Das ist mein Ziel.
Bist du so fit vielleicht wie noch nie? Bist du, also jetzt, ich rede jetzt gar nicht davon, sondern, oder ist es der beste Süle in der 13. Vorbereitung? oder einer der besten, wenn du so zurückblickst?
Nee, noch nicht.
Was fehlt?
Ja, also was sehr auffällig war, war nach einer Saison, nach einer Vorbereitung damals mit Nico, er trifft halt bei mir genau den Nerv, das, was wir trainieren, wo ich halt einfach läuferisch zulege, wo ich meinen Laktatwert verbessere, wo ich körperlich gut dastehe, wo ich, glaube ich, auch jetzt noch, ich habe jetzt noch 2 Wochen Zeit, wo ich gerade auf einem guten Weg bin und wo ich auch gerne jetzt die Saison wieder hinkommen will. Und dann möchte ich ein sehr, sehr fittes und gesundes Jahr hoffentlich haben dieses Jahr.
Das wünschen wir dir sehr, okay, weil du eben gefragt hast, was sehen denn die Leute, wenn die Niki Süle so sehen? Ich habe vor allem, also viele Bilder vor Augen, aber vor allem auch das, wo du eingewechselt wirst im Champions-League-Finale nach einer langen Verletzung und der Mannschaft zum Champions-League-Sieg verhilfst.
Ja, es war einer der besondersten Momente in meinem ganzen Leben.
Wann bist du reingekommen? Nach 20 Minuten? 25,
ich glaube 20 Minuten, ja. Hab dann davor schon ein paar Spiele machen dürfen, weil Jerome da schon 2-3 Spiele vorher ein bisschen was, glaube ich, an der Wade oder Oberschenkel hatte. Kam aber nach 9,5 Monaten zurück von meinem Kreuzbandriss, meinem zweiten, nicht meinem ersten, wo ich wirklich ganz viel kaputt hatte im Knie und wirklich gearbeitet habe wie ein Schwein, dass ich da dabei sein kann. Und dass wir das natürlich in einer nochmal besonderen Zeit weltweit, jetzt nicht auf Fußball bezogen, das Turnier war einfach überragend, wie du da als Mannschaft eingekapselt bist. Wir haben da Golf gespielt, wir haben Spaß gehabt.
Zu Corona-Zeiten.
Das war ein Traum. Und wie gesagt, ich weiß auch nicht, ob ich schon mal nervöser war, dann, wo ich dann wirklich merke, okay, der muss raus. Und wir hatten noch 2-3 andere Optionen quasi auf der Bank. Ne? So war es jetzt auch nicht. Und dass Hansi gesagt hat, ey, ich vertraue dem Jungen, das ist erst sein 4. Spiel jetzt, glaube ich, aber komm, 70 Minuten gegen PSG oder 75, das war für mich emotional groß und auch, ja, werde ich nie vergessen. Also.
Und es hat funktioniert?
Ja, doch, ich glaube, dass es ganz ordentlich war, was dann so passiert ist. Und auch, ja, wie gesagt, wir hatten in dem Spiel auch viel Glück, aber Glück brauchst du auch manchmal. Und ja, das, wie gesagt, so ein Ding zu holen, unabhängig jetzt, ob da Corona war oder nicht, das ist ein Traum von jedem Kind.
Absolut. Vielleicht da. Der 4,5-Jährige oder 2-Jährige, wie auch immer, wenn ich will für den Dortmund spielen. Ja. Man kann es ja nicht ausschließen. Eine ganz schöne Geschichte habe ich am Ende noch gelesen. Ich glaube, dass sie stimmt. Süle, der Nachname, mit Süleyman, dem türkischen Verband. Stimmt das, dass die geprüft haben, ob das einen türkischen Hintergrund hat und hat es dann eine Anfrage gegeben?
Also, damals war es so, in der U15, U16 gab es eine türkische Nationalmannschaft, die nur aus deutschen Vereinen entstanden ist, wo ganz, ganz viele von Schalke und ich kannte viele, die dort gespielt haben. Und dann war ich in der U16 bei Deutschland auch dabei eigentlich und habe dann irgendwann einen Anruf bekommen daheim und da hat der mich angerufen, hat gefragt, hat so auf Türkisch mit mir gesprochen und da habe ich gesagt, sorry, I can't speak Turkey und dann hat er dann auf Deutsch auf einmal mit mir geredet und hat mich halt so gefragt, dass es das ja gibt und ob ich mir vorstellen könnte. Da habe ich gesagt, tut mir leid, aber Süle hat nichts mit der Türkei in dem Sinne zu tun, sondern mein Opa heißt Süle, also Süle.
Okay.
Daher kommt es.
Herrlich. Top-Geschichte am Ende. Ich fand, das ist ein super Gespräch. Also sage ich jetzt mal aus meiner Sicht, es war total, total ehrlich. Alles, was ich über dich gehört und erfahren habe oder erfahren durfte, hat sich total bewahrheitet.
Du hast es auch gut gemacht,
ehrlich. Danke sehr, das freut mich. super reflektierter, ganz ehrlicher, richtig guter Fußballer, dem wir natürlich alles Gute wünschen.
Danke dir.
Super Saison.
Dankeschön.
Und hoffentlich, dass Julian anruft. Und dann gucken wir mal.
Schauen wir mal.
Das wird beim ersten Spiel auch, ich glaube, St. Pauli geht's los. Ne?
Genau.
In Pauli, auf St. Pauli besser gesagt. Das darf Pauli, nur Pauli darf man eigentlich sagen, da werden die ganz sauer. So, das war Spielmacher, Fußball von allen Seiten mit Niklas Niki Süle und es war ein sehr interessantes Gespräch. Das gibt's natürlich überall, jetzt wieder alle 14 Tage, wo es Podcasts gibt, produziert von 360 Media und wenn ihr Lust habt, gibt's auch Ausschnitte, lange Ausschnitte und kurze Ausschnitte bei Sky. Danke, Niki.
Danke auch, Sebastian.
Das war Spielmacher. Spielmacher. 360 Grad. Fußball von allen Seiten. Der Podcast mit Sebastian Hellmann. Eine Produktion von 360 Media mit freundlicher Unterstützung der Podcast-Bande. Neue Folgen alle 2 Wochen donnerstags. Überall, wo es Podcasts gibt.